eine Predigt für sich. Bist du schon mal als Kind verrückt gsi auf deine Eltern? Tun mal überlegen, sind ihr schon mal verrückt gsi auf eure Johanna und Magdalena, lächeln so auf den Stockzehen? Nie, gell? Ihr seid nie verrückt auf eure Eltern. Weil eure Eltern, die wissen immer alles richtig. Und die machen, wollen immer euer Bestes. Gell? Und die wissen, was für euch gut ist. Ja? Bist du schon mal verrückt gewesen auf deine Eltern? Oder auf deinen Vater oder auf deine Mutter? Also Hand auf, wer ist schon mal verrückt gewesen auf seine Eltern? Genau. Warum? Warum? Wisst ihr noch, was es gewesen ist? Dann mal überlegen, was ist es gewesen?
Weil sie nicht verstanden haben, was sie wollen.
Genau. Was gibt es noch für Sachen, wo sie verrückt gewesen auf die Eltern?
Sie haben viel verboten.
Sie hat viel verboten. Genau. Man hat nicht dürfen in Ausgang vielleicht. Ha? Es gibt Teile unter uns, wo ich weiss, die sind verrückt gewesen, vielleicht auf die Eltern, weil sie sie nicht haben die Teilsame gegeben. Hat es auch gegeben. Und für was sind wir sonst noch so auf unsere Eltern verrückt gewesen? Wenn ich ins Kino, ist der Vater nicht gekommen, als Anstands. Wo ich will, ins Kino, ist der Vater als Anstands-Wau-Wau, hast du gesagt, mitgekommen. Mhm. Ja. Was noch? Keine Idee mehr? Genau. Keine Hose dürfen anlegen als Frau. Man hat sich müssen schicklich anlegen. Die Eltern sind da nicht damit einverstanden gewesen. Und sie haben ja nur unser Bestes wollen. Und sie haben mehr Lebenserfahrung als wir. Oder? Es ist ganz normal. Oder? Es ist ganz normal, dass wir unseren Eltern, dass wir manchmal verrückt sind auf unsere Eltern, wenn etwas nicht so läuft, wie wir das wollen. Oder wenn wir Sachen müssen oder nicht dürfen. Oder man ist bestraft worden. Oder man hat unsere Brüder oder unsere Schwester bevorzugt. Oder wir haben die Schuld bekommen für etwas, was wir nicht gemacht haben. Die Eltern sind nicht vollkommen. Aber sie haben, glaube ich, so in den meisten Fällen unser Bestes wollen, unser Bestes gesucht. Und so ist es auch mit Gott manchmal. Oft läuft unser Leben ganz schön, gemütlich, alles läuft rund. Alles ist wie gewünscht, wie bestellt, können wir sagen. Und dann passiert etwas. Passiert etwas in unserem Leben, wo unser Leben auf den Kopf stellt. Oder einen schweren Einschnitt gibt in unserem Leben. Das kann sein, dass wir die Arbeitsstelle verlieren. Oder ein Unfall, eine schwere Krankheit. Oder dass wir einen nahen Angehörigen verliert. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen, auch die kleineren Sachen, die einschneidende Erlebnisse sind in unserem Leben. Und nach dem ersten Schock, so plötzlich, wenn das kommt, dann kommen so Gefühle führen. Gefühle, die wir nicht so gerne haben. Gefühl von der Angst, vom Schmerz, von Wut, vielleicht sogar Hass. Gefühl, wo ja vom Zweifel, Selbstzweifel, mit der Zeit sogar auch Schuldgefühl, eigentlich, was haben wir falsch gemacht? Habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt oder gehört jemand, der sich fragt, warum lässt Gott das zu? Was habe ich gemacht, dass er mich jetzt so straft? Was ist nicht in der Ordnung? Und ich fange sogar an Gott zu zweifeln. Wisst ihr, es gibt eine Tendenz in Teil Gemeinden, ich denke nicht unbedingt, dass es bei uns so ist, dass wenn man Christ ist, dann schaut Gott für einen. Ein Christ ist nicht krank. Ein Christ ist nicht arm. Sondern Gott hat ja, Gott heilt alle Krankheiten. Oder Gott ist, will nicht, dass wir arm sind, sondern ihm gehört ja alles Geld. Er kann schauen, dass wir reich sind. Es gibt so Tendenzen. Und ich glaube, wir haben manchmal auch ein bisschen die Tendenz, dass wir sagen, Gott schaut immer für uns und schaut, dass es uns gut geht. Er ist die Hilfe, die nie zu spät kommt, haben wir gesungen. Oder? Und was, wenn sie zu spät kommt? Nein, also Entschuldigung, das darf man gar nicht sagen. Gott kommt nie zu spät. Warum lässt Gott das zu in meinem Leben? Aber ich glaube, wir müssen das auf die Seite legen, weil das dürfen wir gar nicht denken. Das könnte ja unser Glauben kaputt machen. Schwächen. Wenn man sich Gedanken macht über das, warum macht jetzt Gott das? Was haben wir für ein Bild von Gott? Man sagt einem das Gottesbild. Wer ist Gott für dich? Ist er der liebe, freundliche, ältere Herr mit langem Bart, der schaut, dass es dir immer wohl ist? Wie ist Gott in deinen Augen? Ich bin letztens an einem Seminar gsi, ein Heiligungsseminar für Offizier. Und dort ist es auch darum gegangen, Heiligung im Leid. Und mir ist aufgefallen, wie man immer wieder sagt, warum, also, dass Gott schwierige Sachen in unserem Leben zulässt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum sagen wir eigentlich immer, Gott lässt es zu in unserem Leben? Wer macht es denn? Wer verursacht es denn? Naja, das ist der Find, gell? Das ist der Teufel, der Drecksarbeit macht. Aber ich glaube, das ist nicht immer so. Ich glaube, dass Gott manchmal Leid in unserem Leben nicht nur zulässt, sondern auch verursacht. Und das tut unser Gottesbild ziemlich über den Haufen rühren, gell? Ja, ist denn Gott? Wie sagen wir Gott? Viele sagen dem, der liebe Gott. Ist Gott der liebe Gott? Wo immer lieb, immer das Gute, immer das Schöne aus unserem Blickwinkel macht? Oder ist er der liebende Gott? Was ist der Unterschied? Wir haben vor ein paar Monaten haben wir eine Predigt gehabt zum Thema Liebe, oder? Mögt ihr euch erinnern? Wo wir uns Gedanken gemacht haben, was ist Liebe? Was bedeutet das Wort Agape? Die göttliche Liebe. die bedeutet das Wohl vom anderen im Blick haben. Das Wohl vom anderen im Blick haben. Und so ist, wenn Sachen in unserem Leben passieren, dann hat Gott unser Wohl im Blick. Das ist schwer zum Käuen, ich weiss. Das ist etwas, was ganz schwierig ist zum Käuen. Und wir sehen wie nicht was. Wie könnte das mir zu meinem Wohl sein? Ja. Die Angelika ist heute jetzt nicht da. Wir feiern jetzt 10 Jahre da in Rheinach und die Angelika ist nicht da. Warum? Ja, MS ist eine Krankheit, die ist nicht so wohlwollend, oder? Ja, ist jetzt das zu unserem Wohl? Die Erkrankung. Das gibt es zu catchen. Was löst das aus? Was löst das aus an Gefühl? In der Zeit, wo die Krankheit so ist sichtbar wurde, hat es gewisse Sachen gegeben, wo noch dazugekommen sind in unserer Familie. Wir sind durch eine ganz schwierige Zeit gegangen. Und die Fragen, die sind aktuell gewesen. Aber ich kann nicht sagen jetzt, dass das jetzt immer so schön und einfach gewesen wäre. Haben wir einen lieben Gott oder haben wir einen Gott von der Liebe? Wenn wir nur richtig glauben, wenn wir richtig beten, wenn wir das Richtige, ja, richtig lang genug beten, dann bewegt Gott seine Hand. Oder? Dann haben wir Gott im Griff. Haben wir Gott im Griff? Wetten wir gern Gott im Griff haben? Wir wetten gern, gell? Wir wetten gern, dass Gott macht, was wir denken, ist richtig. Aber wir sind immer noch nicht zu dem Punkt gekommen, was ist jetzt das gut für mich? Wo hat es Wohl im Auge? Zum Teil weiss ich es nicht. Zum Teil weiss ich, dass durch schwierige Zeiten, durch Sachen, wo ich schwer durch muss, dass sich etwas anfängt zu bewegen in meinem Leben. Und es ist richtig, dass man betet. Es ist richtig, dass man Gott bittet, dass wir zu ihm kommen. Aber wie kommen wir zu ihm? Was getrauen wir uns, ihm denn zu sagen in unserem Gebet? Tun wir ihn manchmal auch anklagen? Das dürfen wir nicht, gell? Dürfen wir verrückt sein auf Gott? Ja schon, aber sagen dürfen wir es nicht. Oder nein, wir dürfen es gar nicht. Wisst ihr, wir als Christen sind so Weltmeister drin, Sachen, Gefühle zu unterdrücken, die in uns drin sind. Weil das darf ja nicht sein. Und meine, der Glaube soll nüchtern bleiben. Nicht immer auf Gefühle schauen da. Und ich sage euch, liebe Freunde, unsere Gefühle unter Druck drücken, ist schlicht einfach falsch. Es löst sich wegen dem nicht. Sondern unsere Gefühle, die sind da. Und wisst ihr was? Gott kennt sie. Gott weiss genau, wann dass du verrückt bist auf ihn. Warum sagst du es ihm nicht? Weil wir halt so fromm sind. Nein, wir dürfen und wir sollen Gott sagen, wie es uns geht. Und wie wir ihn nicht verstehen. Weil wisst ihr, solange wir dort Gott immer noch dort behalten und nicht ihm sagen, wie es uns geht, ihn auch nicht anklagen, ihm nicht sagen, was wir denken, vielleicht ist uns gar nicht richtig bewusst, versperren wir uns selber den Weg zum Trost. Weil wo ist unser Trost? Unser Trost ist beim Herrn. Oder? Aber wenn wir ihn immer noch anklagen, wenn wir immer noch verrückt sind auf ihn, dann können wir nicht bei ihm Trost finden. In Jesaja 55 lesen wir, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist und funktioniert ganz anders, als wir uns das denken. Und wir dürfen uns das, oder wir sollen uns das bewusst werden. Wir dürfen uns bewusst werden, dass Gott anders handelt, als wir denken. Dass Gott anders denkt, als wir denken. Und dass wir anerkennen, dass er ein souveräner Gott ist. Dass wir vielleicht irgendwann mal werden verstehen, was passiert ist. Irgendwann verstehen wir es. Oder vielleicht auch nie. Aber dort dürfen wir zu dem Punkt kommen, dass wir sehen, Gott ist ein souveräner Gott und das erkennen wir. Ob wir es anerkennen oder umgekehrt, das können wir anerkennen. Und das erkennen wirklich in der Tiefe von unserer Seele, das braucht vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn wir das anerkennen und sagen, Gott, deine Gedanken sind viel höher als meine. Deine Wege sind viel höher als meine. Ich verstehe sie jetzt nicht. Und es tut mir weh. Und ich bin verrückt auf dich. Aber ich anerkenne, dass du souverän bist. Und dann können wir unsere Anklage fallen lassen. Aber wir müssen zuerst bewusst werden, dass wir anklagen. Wir müssen uns zuerst bewusst werden, dass wir verrückt sind. Dass es weh tut. Und dass wir ihn verantwortlich machen dafür. Und erst dann können wir ihn dann aus unserer Anklage entlassen. Ich bin überzeugt, dass es nichts gibt, wo Gott mehr ehrt. Als wenn wir im Leid inne ihm uns zuwenden. und ihn uns in seine Hand begibt und ihn anbetet. Ich bin überzeugt, dass es nichts gibt, wo Gott mehr ehrt, als wenn wir im Leid uns ihm zuwenden, uns ihm anvertrauen und ihn anbetet. Nicht, wir beten ihn nicht an, weil das in unserem Leben passiert, sondern wir beten an, trotzdem, dass das in unserem Leben passiert. Und ich bin überzeugt, dass das etwas ganz Tiefgreifendes in unserem Leben auslöst. Ich möchte, dass wir das zusammen lesen, was in Matthäus 11, 28 bis 30 steht. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Oder in der anderen Übersetzung heißt es, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Um was geht's da? Es geht da, dass wir zuerst mit all dem, wo wir schwer zu tragen haben, dass wir zu ihm kommen. Und wenn wir ihn immer noch anklagen, können wir nicht zu ihm gehen. Oder? Schwierig. Zum Täter zu gehen, in unseren Augen dann. Aber nein, wir gehen zu ihm mit dem, was wir haben. Und es heisst auch noch jemand anderes, werfet eure Sorgen auf ihn. Auf ihn. Das heisst nicht, bringet ihr eure Sorgen ihm, sondern schmeißet sie ihm her. Werfet eure Sorgen auf ihn. Ich werde euch erquicken, euch Ruhe geben. Und dann nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was bedeutet das? Was ist das, wenn man jemandem ein Joch auferlegt? Ein Joch ist ein Zeichen von Herrschaft. Oder? Ein Joch ist ein Zeichen von Unterdrückung. Wenn jemand mir ein Joch auflegt. Aber Jesus sagt nicht, ich lege neues Joch auf. Sondern er sagt, nehmt mein Joch auf, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also, tun dich ihm unterordnen. Seiner Herrschaft. Und dann heisst es, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir haben keinen Gott, der uns nur büteln und klein machen und unterdrücken will. Nein. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er sucht eben wirklich unser Wohl, auch wenn wir es im Moment nicht sehen können. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Da passiert etwas Tiefgründiges. Dass wir, wenn wir können, in dem Moment oder in dieser Zeit vom Schweren können zu ihm gehen und uns ihm unterordnen und sagen, und du bist mein Gott und ich folge dir ganz. Gehöre ich ihm ganz? Wie viel von mir gehört Gott? Wie gross ist meine Hingabe an Gott? Ja, alles. Gell? Das haben wir ja gelernt, als wir uns bekehrt haben. Zu Jesus hat es geheißen, ja, ich gebe alles dir. Ich gebe meine Herrschaft, gebe ich dir ab. Ja. Haben wir schon gemeint dort. Aber leben wir es so? Wie viel von mir darf er haben? Darf er von mir alles haben, wenn es gut geht? Darf er von mir alles haben, wenn es schlecht geht? Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Joch ist auch etwas, ist nicht nur ein Zeichen von Herrschaft, sondern ist ein Zeichen von, es hilft, grössere Lasten zu ziehen oder zu tragen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, zu ihm zu kommen, ihm ganz zu vertrauen, uns ihm anzuvertrauen und zu sagen, Herr, und du siehst, wie ich da belastet bin, ich schaffe das nicht allein, ich brauche dich. Dann wird das, sein Joch wird uns helfen, die Last zu tragen. Und noch mehr, er trägt mit uns. Mir ist ganz klar, dass so zu Gott können zu kommen, mit dem Schweren, das wir erleben, dass das nicht gerade so ganz einfach ist zu machen, sondern das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht, der Zeit dauert und wo wir auch dürfen Zeit nehmen und Zeit geben. Wir können auch in der Bibel überall lesen wir von diesen von Menschen, die in so Situationen gewesen sind. Ich habe euch den Psalm 22 oder Psalm 79 kann ich euch aufgeschrieben. Könnt ihr auch lesen, was dort steht. Und der Psalm 22, das ist ein messianischer Psalm, der damit anfängt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo auch quasi auf Jesus gemünzt wird, aber auch auf den David. Ich glaube, es ist der David, der ihn schreibt. Ein prophetischer Psalm, aber auch ein Psalm, der das ausdrückt, von dem Leid und wie man nachher sich auf Gott abstützt. Ich möchte euch den Prozess kurz einfach mal schildern, wo man durch kann gehen oder durchgeht, und das auch in den Unterlagen rein. Es geht nicht darum, dass man da jetzt eine Kochanleitung macht oder so für so eine Situation. Gar nicht. Aber was passiert? Es passiert etwas Unerwartetes in meinem Leben. Was auch immer das ist, das wissen die selber am besten. Und dann kommen Gefühle wie Schmerz, Angst, Wut, vielleicht sogar Hass, Zweifel, Verzweiflung. Die Gefühle sollen, dürfen Raum haben. Denen darf man Raum geben. Die darf man bewegen, auch vor Gott, und ihm die sagen. Dann kommen vielleicht auch Schuldgefühle, die mich plagen. Wo ich mir überlege, was habe ich gemacht? Warum straft mich Gott? Und vielleicht gibt es auch Sachen, die mit verursachen, dass Sachen mir passieren. Es wäre einfach, jetzt gerade zu sagen, ja, es hat alles nichts mit mir zu tun, sondern das ist sicher auch ein Punkt, den man darf prüfen. Und dann klage ich vielleicht Gott an. Und ich denke, es geht nicht darum, wirklich herzuschauen. Und ich glaube, das ist bei fast jeder Predigt über Vergebung, ist das immer wieder das Thema gewesen, heranschauen. Heranschauen. Nicht verdrängen. Nicht irgendwo wegpacken in eine Ecke und nicht anschauen. Heranschauen. Und dann auch das Gott klagen. Und sagen, was tust du mir an? Was soll das? Das ist für mich schwer. Ich kann das fast nicht tragen. Mit was habe ich das verdient, Gott? Bist du verrückt auf mich? Und so weiter. Das dürfen wir. Und können wir. Und dann kommt der Moment, wo ich seine Souveränität zumindest anerkenne. Und dann, dass ich ihn aus meiner Anklage entlasse. Und dann seine Liebe anerkennen oder sogar erkennen. Weil wenn ich weiss, dass er mich liebt und das sieht, dann kann ich mich auch ihm anvertrauen. Dann kann ich mich seiner Treue anvertrauen und sagen, es gibt nichts, was du über mein Vermögen mir aufleihst. Und am Schluss kann ich mich auch seinem Trost anvertrauen. Zu ihm gehen, bei ihm Trost finden. Ich möchte, dass wir zum Schluss von diesem Gottesdienst ein Lied singen miteinander. Das ist ein Lied, das mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet. Ein Lied, das mich wie auch getragen hat in dieser Zeit, wo ich so gelitten habe. Wo ich nicht keine Antwort hatte. Dir gehört mein Lob, wenn der Segen in Strömen fließt. Du mir mehr als genügend gibst, dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühle, in der Wüste und ohne Ziel, dir gehört mein Lob. Und denn dir gehört mein Lob, wenn die Sonne am Himmel scheint und das Leben gut mit mir meint, dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, wenn der Weg auch nicht einfach ist, sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, dir gehört mein Lob. Und dann heißt es zwischen dir, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Und ich möchte euch ermutigen jetzt, vielleicht bist du genau so in einer Situation jetzt, wo du sagst, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Aber dass du dann auch ganz bewusst das annimmst und sagst, okay, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und du bleibst mein Gott. Da lasse ich nichts daran rütteln. Ich bleibe bei dir. Und ich entlade dich aus der Anklage. Und es ist auch die Möglichkeit, da überall an die Gebetsbank zu gehen und ihm das herzulegen. Ihm das zu bringen.